What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Vehicle to Grid, kurz auch V2G, also der Fähigkeit von Elektrofahrzeugen, nicht nur Strom zu laden, sondern auch Strom zurück ins Netz zu speisen. Welche Vorteile und neue Chancen das für Unternehmen bringt, für Energieversorger und auch für das Stromnetz im Allgemeinen und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, genau darüber werden wir heute sprechen. Außerdem werden wir uns auch dem Thema der Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität widmen. Wie lassen sich Akkus weiterverwenden, Materialien zurückführen und Fahrzeuge ganzheitlich denken? Im Talk heute zu Gast Patricia Ilda Valentini. Sie ist Head of Mobilize bei Mobilize Financial Services Österreich. Das ist der Finanzdienstleister der Renault-Gruppe. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Vehicle to Grid gilt als eine Schlüsseltechnologie im Zusammenspiel von Mobilität und Energiesystem. Doch was steckt da genau dahinter, wenn wir über bidirektionales Laden sprechen? Wie funktioniert das technisch und welche Bedeutung hat es für die Netzstabilität, gerade wenn wir eine höhere Nachfrage nach Strom haben?
Du hast es bereits erwähnt. Es geht darum, dass wir den Strom aus dem Auto irgendwo hinbekommen. Es gibt nicht nur Vehicle to Grid, es gibt auch Vehicle to Load. Das würde bedeuten, meine Liebe, du kannst den Strom für deine Kaffeemaschine nützen. Du kannst aber auch den Strom für dein Gebäude verwenden, das ist Vehicle to Building. Ja? Aber du kannst es eben auch fürs Netz verwenden und das ist die absolute Königsdisziplin. Weil hier müssen ganz viele Komponenten wie ein feines Orchester zusammenschwingen. Und da brauchen wir folgende Komponenten. Ein Fahrzeug, Nanonanet, das auch diese Technologie an Bord hat. Dann braucht es eine Ladelösung, die dieses bidirektionale Laden beherrscht. Dahinter brauchen wir dann jenen, der den Strom abkauft und verkauft. Und dann, es braucht irgendwie eine Plattform, wo wir bekannt geben, okay, hallo, ich wäre bereit, dir meinen Strom zu verkaufen. Und auf der anderen Seite, hallo, ich bin bereit, den Strom zu kaufen. Also das sind vier Bausteine, die sehr komplex sind. Die klingen so unfassbar einfach, aber sind ganz schwer in der Realität umzusetzen. Die große Klammer darüber nennt sich Sektorkoppelung, ja, weil wir müssen verschiedene Sektoren miteinander verbinden. Und das ist einfach richtig die große Herausforderung, die wir derzeit haben, wenn wir über Mobilitätswende sprechen. Weil eigentlich geht es ja auch um die Energiewende.
Und welche Vorteile bringt es jetzt gerade, wenn die Nachfrage nach Strom hoch ist? Wie kann da das bidirektionale Laden helfen?
Ja, wir wollen ja so viel wie möglich erneuerbare Energie erzeugen aus Sonne und Wind. Aber das große Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir Sonne meistens bei Tag erzeugen und wie bringen wir den Sonnenstrom in die Nacht hinüber? Und was ist denn ein Auto für dich?
Sehr oft ein Stehfahrzeug, ja, ehrlicherweise.
Richtig, ja. Aber das ist der Vorteil für ein Elektroauto, weil ein Elektroauto ist eine Batterie auf vier Rädern. Und wenn man es weiterdenkt, ist es ein dezentraler Speicher. Also ein dezentraler Speicher, der steht und der zu gewissen Zeiten, dann, wenn wir es eigentlich brauchen, den Strom hineinbringt, sprich zu Mittag, wenn die Sonne scheint, und dann so 18 Uhr, 19 Uhr vielleicht den Strom zur Netzstabilisierung und zum Ausgleich wieder hineinbringt. Ja?
Also es ergeben sich dadurch nicht nur neue technische Möglichkeiten, sondern am Ende auch neue wirtschaftliche Spielräume, gerade wenn wir über Unternehmen sprechen, die große Flotten haben. Was könnte denn dafür ein Mehrwert entstehen, gerade in wirtschaftlicher Sicht?
Also in wirtschaftlicher Sicht nehmen wir an, wir hätten mal eine große Flotte. Ja, dann muss ich einmal wissen, wann ist meine Flotte in Fahrt und wann steht sie. Also ich muss meine Standzeiten und meine Zeiten in Bewegung kennen. Und dann sollte ich auch meinen Stromvertrag kennen, weil wenn üblicherweise meine Autos zu einer Zeit laden, wo der Strom sehr teuer ist, dann macht das doch keinen Sinn. Aber wenn meine Autos stehen und ich kann von der PV-Anlage, die ich am Dach habe, den Strom hineinspeichern und den Strom zu einer Zeit im Netz zur Verfügung stellen, wo eigentlich die Preise hoch sind, na dann, hallo, habe ich einen guten Gewinn. Also das ist für ein Unternehmen richtig wichtig, also wenn ich eine große Flotte habe. Aber es braucht bitte auch die passende Infrastruktur, denn ohne dem wird es nicht gehen. Also ich brauche schon auch dann vor Ort eine Ladelösung mit bidirektionaler Technologie, eine IT im Hintergrund, die das mir auch verwaltet. Es braucht ja auch noch ein Lasten- und Lademanagement. Ja? Weil sonst vertue ich mir dann vielleicht die Opportunität, hier mit der Energie gut umzugehen.
Hört sich aber für mich so an, als ob es diese Investition wert ist, denn nachher kann wirtschaftlich einiges heraussehen. Welche Chancen bieten sich durch Netzdienstleistungen, Lastverschiebungen oder auch flexible Tarife?
Naja, ganz wichtig, dass wir unsere Frequenz im Netz, also bei 50 Hertz, stabil halten. Das ist ja die Hauptaufgabe, nicht? Und hier könnte wirklich dieser dezentrale Speicher maßgeblich daran beteiligt sein. Auch um, wenn zum Beispiel ein Stromausfall ist, ja, dass er hier beteiligt ist. Aber auch bei Laden- und beim Lastmanagement-Ausgleich, ganz wichtig.
Die Batterie oder in dem Fall vor allem das E-Auto ist einfach eine flexible Energielösung, wenn man so
richtig mag.
Wenn die Unternehmen, vor allem die große oder größere Flotten haben, die haben ja auch immer eine Mobilitätsstrategie. Worauf sollten die jetzt achten, wenn sie vor allem Ladeverhalten, die Betriebszeiten und auch die Energiepreise künftig als Teil ihrer Mobilitätsstrategie denken sollen?
Ich muss einmal meine Wege kennen. Ja, wie lang fährt mein Auto? Wie lang steht mein Auto? Wenn es steht, wo steht es? Steht es im öffentlichen Raum oder steht es bei mir im Unternehmen? Steht es bei mir im Unternehmen, könnte ich eben die Entscheidung treffen, eine Vehicle-to-Grid-Technologie zu integrieren? Ja, dann wunderbar, weil dann kann ich mit meiner Energie komplett anders umgehen, falls ich auch noch eine PV-Anlage am Dach habe. Ich muss meine IT und meine IT-Infrastruktur, die dahinter steht, entsprechend ausrichten, damit die Ladeinfrastruktur nach vorne hin auch dafür funktioniert. Ich sollte meinen Stromvertrag auch noch anpassen und es braucht mit Sicherheit mehr als jetzt den klassischen Flottenmanager, den wir bis jetzt hatten, weil ein Flottenmanager der Zukunft ist eigentlich auch ein Energiemanager, ja? Oder Managerin.
Das hört sich jetzt ja alles noch sehr visionär an, aber so weit weg ist ja das gar nicht. Im niederländischen Utrecht wird V2G bereits im Alltag getestet. Da gibt es ein gesamtes Stadtviertel, was quasi wie ein Reallabor dargestellt wird. Und dort wird bidirektionales Laden umgesetzt. Was waren da die entscheidenden Erfolgsfaktoren und wo gab es da auch Hürden, sei es jetzt bei der Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer oder auch bei der Integration des bestehenden Stromnetzes?
Utrecht ist ein unglaubliches Projekt und das ist in seiner Art und Weise weltweit das allererste, weil wir sprechen hier von einem Carsharing-Projekt mit Vehicle-to-Grid. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, diese Sektorenkoppelungen, die haben wir auch in Utrecht, dargestellt durch die Unternehmen. Also wenn wir jetzt vom Fahrzeug sprechen, Renault Group in dem Fall, sonst säße ich ja auch nicht hier. Renault Group also hat das Fahrzeug mit dem Onboard Charger mit Vehicle to Grid auf der Straße. Dann braucht es natürlich auch die Wallbox oder die Ladeinfrastruktur und in dem Fall haben wir hier WeDrive Solar. Die haben sogar eine eigene Ladelösung mit bidirektionaler Funktionalität entwickelt. Ja, also das war mal eine Hürde. Ja, das hat es nicht gegeben. Das musste erst entwickelt werden. Dann haben wir MyWheels, das war der Carsharer. Und hier war die Herausforderung, die Daten zu teilen mit der Wallbox. Ja, also das Kommunizieren zu lernen. Also immer die Schnittstellen sind immer die heikelsten. Es geht aber nicht ohne den öffentlichen Raum. Also die Stadt Utrecht selber. Da heißt es, ich brauche wirklich ein politisches Bekenntnis, dass ich das auch wirklich unterstütze. Und das brauchen wir, weil sehr viel Risikokapital hier auch investiert wird. Und wir brauchen da immer auch eine Stadt. Und ohne einen Stromvertrag geht schon gar nicht. Also Energy Zero, das ist derjenige, der kauft den Strom und verkauft. Ja. Und eigentlich bei jeder Schnittstelle, die ich jetzt erwähnt habe, ist immer eine kleine Hürde da oder auch größere Hürden. Und die haben wir dann eben erfolgreich genommen. Und derzeit haben wir 50 R5, also hier im Hintergrund haben wir die Alpine 290. Das ist der Renault 5 auf Sport, ja. Und der R5 und die Alpine A290 sind Vehicle-to-Grid tauglich. Und in Utrecht sind es 50, die gerade herumfahren. Und allein diese 50 Fahrzeuge haben schon 2000 Megawattstunden rückgespeist Strom, ja, in der kurzen Zeit. Und daran sehen wir, es lohnt sich, ne? Es zahlt sich aus.
Und auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das annehmen scheinbar, weil es ja auch Carsharing ist.
Ja, und vor allem, weißt du was? Die müssen nichts wissen davon. Du musst den, die Userin muss gar nichts wissen vom Carsharing. Sie muss nicht eingeschult werden. Und das ist dann, wo es dann halt auch möglich ist. Nicht? Keep it simple und it works. Ja.
Und welche Learnings können aus dem Utrecht-Projekt jetzt auf Österreich übertragen werden?
Ganz viele Learnings. weil wir haben in Europa eine sehr schwierige Situation. Vehicle to Grid ist ein Fleckerlteppich. Es ist halt überall ein bisschen anders. Und daher gilt es, wir brauchen hier eine Harmonisierung in Europa. Und in Österreich ist es noch richtig knackig. Wir haben aber jetzt seit September zum Glück einen Verband, die Vehicle to Grid Allianz. Und hier arbeiten wir doch alle miteinander von allen Seiten, dass wir das ja auch hier in Österreich schaffen. Also wir brauchen hier die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wir müssen die technischen, also die Systemarchitektur auch noch klären. Wir müssen die Sprache miteinander noch verstehen zwischen Auto und der Ladelösung zum Beispiel.
Aber wie ich durchhöre, ihr seid dran.
Ja.
Das ist jedenfalls die Zukunft. Korrekt?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wenn wir über die Zukunft sprechen, sprechen wir auch sehr bald über Ressourcen. Und genau zu dem Thema würde ich jetzt auch gerne kommen. Ressourcenverbrauch, Recyclingfähigkeit, Kreislaufwirtschaft, alles zentrale Themen auch in der E-Mobilität. Und zwar nicht nur aus ökologischer Sicht gedacht, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Wo steht denn in Sachen Kreislaufwirtschaft die Automobilbranche aktuell?
Wusstest du, dass nach dem Hausbau der Fahrzeugbau die meisten Ressourcen in Anspruch nimmt?
Das war mir ehrlicherweise nicht bewusst.
Ja, weltweit, stell dir vor, nimmt die Fahrzeugbranche über 40% vom Lithium auf, ja, von der weltweiten Produktion. Bei Kupfer sind wir bei 4%. Jetzt wirst du sagen, das ist ja eh nichts, oder?
Wahrscheinlich ist es doch hoch, wenn du mich schon so fragst. Du wirst mich aufklären.
Weißt du, wo Kupfer überall drinnen ist? Wir haben es im Düngemittel, wir haben es in medizinischen Produkten, wir haben es in ganz vielen elektronischen Teilen drinnen. Kupfer ist die Ressource, wo wir uns die größten Sorgen machen. Ja, also wenn man jetzt den Forschern recht gibt, müssten wir noch 30 Jahre Kupfer haben. Das heißt, wir stehen hier vor einer echten Aufgabe. Wir können einfach nicht mehr die Ressource ständig aus der Erde schürfen und sie verbauen. Wir müssen schauen, dass wir aus dem Abfall, das Kupfer zum Beispiel, herausholen. Und die Kreislaufwirtschaft denkt Wirtschaft komplett anders. Also wenn wir eine Ressource verbauen, dann machen wir das im Eco-Design. Das heißt schon so intelligent verbaut, dass wir wissen, wie wir sie am Ende herausnehmen mit weniger Energieeinsatz. Dann verbauen wir das in ein Objekt. Und dann sollte dieses Objekt wirklich auch länger genutzt werden können, repariert werden können. Und wenn es sogar Teile gibt in diesem Objekt, das wir für einen zweiten Lebenszyklus verwenden könnten, umso besser. Das bietet sich beim Elektroauto wunderbar an und das Teil wäre hier die Traktionsbatterie. Mit der Traktionsbatterie kannst du Pufferspeicher bauen. Wunderbar. Da können wir dann diese erneuerbare Energie in die Pufferspeicher hineinbringen. Und heute ist es so, wir sehen einen Pufferspeicher in Fahrt, ungefähr 10 Jahre, Pufferspeicher als Batterie, Traktionsbatterie als Pufferspeicher stehend, weitere 10 Jahre. Und dann erst wird es dem Recycling zugeführt, also und kehrt wieder zurück, optimalerweise, ins nächste Objekt. Und die Gruppe Renault hat sich schon 2010 zur Kreislaufwirtschaft verschrieben und hat eine große Holding errichtet, die sich heute The Future is Neutral nennt. Und wir machen ganz, ganz viele unterschiedliche Aktivitäten.
Und das ist ja eine Initiative, du hast es gerade genannt, The Future is Neutral, die das Ziel verfolgt, Fahrzeugproduktion und Wertschöpfungskette vollständig zirkulär zu denken.
Genau.
Wie schwer oder einfach ist es eigentlich, so eine Initiative im gesamten Konzern umzusetzen?
Es ist eine ganz große Herausforderung, weil du brauchst zuallererst einmal eine Vision. Dann musst du es mit Zahlen unterlegen, weil dort, wo kein Umsatz ist, dort wird es auch nicht mitgetragen. Wenn du es dann so weit hast, dass du es auch darstellen kannst mit einem Businessplan, dann geht es in die Umsetzung und dann ist ganz viel Change Management notwendig, weil auf allen Ebenen muss das diese Vision, aber dann auch die Umsetzung erfolgreich sein. Also vom Fahrzeugbau, von der Fahrzeugproduktion, Verkauf bis hinein ins Autohaus, wo wir heute sitzen, auch die müssen das mittragen. Ja? Also es ist nicht so einfach. Und das hat auch sehr lange gedauert. Und wenn wir heute auf ein Kreislaufwirtschaftswerk in der Normandie zurückblicken können, ja, wo wir heute in der Lage sind, dort Traktionsbatterien aus Gebrauchtwagen, die zurückkommen, umzuwandeln in Pufferspeicher, ja, das ist echte Königsdisziplin. Und ich möchte noch eine Sache erwähnen, weil das richtig wichtig ist. Wir haben ein Batteriereparaturzentrum in Österreich. Ja? Und wir waren eines der ersten der Gruppe Renault. Also wir waren insgesamt das dritte Reparaturzentrum weltweit. Wir sind so gut, dass wir mittlerweile Batterien aus den umliegenden Ländern produzieren. Und das Zweite, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist ein ganz ein tolles Projekt, das in Tulln umgesetzt worden ist, vom Renault Autohaus Kammerhofer, gemeinsam mit IonCycle und mit Schmidberger. Und die haben Traktionsbatterien aus Elektrofahrzeugen in einen Container hineingegeben. Und dieser Container dient heute als Pufferspeicher für die erneuerbare Energie des Autohauses. Ja? Und das ist der allererste Container mit Second-Life-Batterien als Pufferspeicher seitens eines Renault-Händlers. Das ist wunderbar.
Sehr innovativ.
Ja.
Welche Impulse können da jetzt andere Automobilhersteller oder die Branche als Gesamtes mitnehmen?
Da möchte ich ein Beispiel bringen, nämlich die Electricity. Die Electricity ist ein Produktionsverbund der Gruppe Renault. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Fahrzeug R5 hernehmen, den Renault 5, brauchen wir genau 9 Stunden, um ein Fahrzeug akkordiert, und hier sind 5 Werke im Hintergrund, die in einem Radius von 300 Kilometer ein Fahrzeug produzieren. 80% der Lieferanten sind hier angesiedelt. Das heißt, heute können wir sagen, der R5 ist made in Europe, 80%. Und das reduziert nicht nur den CO2-Fußabdruck, aber gewährleistet auch eine europäische Produktion. Also kauf im Ort, anstatt außerhalb von deinem Ort einzukaufen, lokale Produktion und dann vom Auto zum Auto, also Rezyklate direkt aus der Recycling-Unit hinein in die Produktion. Und innerhalb dieses Verbundes haben wir 2 Gigafactories. Ja, wir haben die Assemblage, also die Fahrzeugassemblierung, wir haben die Powertrains, und das Ganze zu akkordieren braucht einen Smart Brain, nämlich Metaverse. Also wir brauchen diese digitale Abbildung, um diese sehr komplexen Prozesse auch abbilden zu können. Ja.
Du hast jetzt zuvor schon die Batterien angesprochen. Sie sind das Herzstück von jedem einzelnen E-Fahrzeug. Ganz besonders auch ein kritischer Faktor im Hinblick auf Lebensdauer, auf Rohstoffeinsatz und auch Wiederverwertung. Jetzt hast du schon den Second-Life-Ansatz angesprochen. Was kann denn mit einer alten Autobatterie noch gemacht werden, vor allem mit einer E-Autobatterie?
Also halt, das klingt so, gell, als würde man es wegwerfen wollen. Sagen wir lieber, eine Elektroautobatterie, deren Ladeleistung sich einfach reduziert hat und für Zwecke der Mobilität dann einfach nicht mehr geeignet ist. Wir reden dann meistens von einer Leistung von 75%, wo dann die Batterie auf unter 75% ist, aber das ist vollkommen ausreichend dann für einen Pufferspeicher. Und wenn man jetzt mehrere Traktionsbatterien zusammen verbindet und das in einen ganz großen Container hineinsteckt, kann man mehrere Haushalte damit versorgen. Die Renault-Gruppe macht solche Container, und wir haben derzeit mit diesem Pufferspeicher können wir 5000 Haushalte versorgen. Aber man kann auch so weit gehen und sagen, wir verwenden das für die eigene Produktion, wenn man selber Photovoltaik hat und erneuerbare Energie produziert.
Wo stehen wir denn heute in Sachen Rücknahme- und Verwertungsketten? Also ihr macht da schon einiges, aber wo steht die Branche als Gesamtes?
Naja, als Autobauer, wir alle sind verpflichtet, dass wir das zurücknehmen müssen. Also das ist ganz klar geregelt. Und die Renault-Gruppe hat hier ganz klare Prozesse. Also unsere Fahrzeuge werden von den Autohändlern zurückgenommen, und wenn die Batterien entsorgt werden müssen, dann gehen sie eben nach Frankreich, beziehungsweise wenn eine Batterie einen Schaden erlitten hat und nicht mehr transportfähig ist, dann wird ein lokales Recycling vollzogen.
Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich an dich, Patrizia, noch eine sehr persönliche Frage, und zwar: Was bedeutet es für dich, aus eigener Kraft die Mobilitäts- und Energiewende voranzutreiben?
Verantwortung tragen. Verantwortung tragen technischer Natur, kultureller Natur und wirtschaftlicher Natur. Und vor allem sich vor den noch nicht existierenden Rahmenbedingungen sich nicht davor zu fürchten, sondern einfach mit dieser Vision im Herz trotzdem weiter tun und auch daran glauben und niemals die Hoffnung aufgeben, dass man doch auch noch was verändern kann. Ja, das ist ganz wichtig. Und Mobilität ist einfach mehr. Es ist im Speichern, es ist Teilen und die Energie mitgestalten.
Das war ein wunderbarer Appell. Herzlichen Dank für das Gespräch, Patricia.
Gerne.
Dankeschön.
Gerne.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass E-Mobilität nur dann echten Fortschritt bringt, wenn sie ganzheitlich über das Fahrzeug hinaus gedacht wird. Als aktiver Teil des Stromsystems und auch als Ausgangspunkt für neue Materialkreisläufe. Gerade Vehicle to Grid zeigt, wie Elektroautos zur stabilen, intelligenten Energiequelle werden können. Und Renault beweist mit Initiativen wie The Future is Neutral, dass Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie nicht nur noch Vision ist, sondern gelebte Praxis ist. Herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen und ZuseherInnen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zur Energie- und Mobilitätswende. Bis zum nächsten Mal bei What Goes On?